herzlich willkommen hier zu einer Bonusfolge von unserem Format En Rogue. Jan und ich haben uns gedacht, wir sprechen einmal über das Spiel, das uns die letzten 4 Wochen ganz besonders in den Bann gezogen haben. Und für all diejenigen, die gute, aufmerksame En Rogue-Hörer sind, die werden feststellen, dass eine Person fehlt und das ist der liebe Adrian, der sich aktuell beruflich in einer anderen Zeitzone befindet, weshalb wir jetzt ausnahmsweise dieses kleine, ich sag mal, State of the Game, weil Slay the Spire 2, über das Spiel reden wir jetzt, ja, ist jetzt seit 4 Wochen im Early Access und verändert sich. Und es gab ja auch einen riesen Hype um das Spiel. Und da haben uns Jan und ich gedacht, die ja doch schon relativ viel Zeit darin verbracht haben, wir sprechen doch jetzt mal über die ersten 4 Wochen Slay the Spire. Hallo Jan, sei mir gegrüßt.
Guten Tag.
So, wir haben uns gedacht, wir machen mal ganz, so wie es sich deutsch gehört, stürmende Statistiken hier, denn das ist doch schön am Spiel. Man kriegt wirklich, naja, das meiste in Statistiken ausgedrückt. Und wir haben jetzt hier beide unsere Statistikseiten im Slay the Spire offen. Ich würde sagen, Jan, fangen wir doch mal mit der aktuellen Spielzeit an. Wo wirst denn du da gerade landen? Bei wie viel Stunden Spielzeit?
Bei 34 Stunden.
Oh, dann habe ich dann doch schon deutlich mehr als du. Ich knacke bald die 50 Stunden. Ich bin jetzt bei reine Spielzeit 49 Stunden und 9 Minuten.
Ja, ich muss sagen, ich habe es halt zuletzt auch wieder etwas weniger gespielt als noch zu Beginn. Das führt dann eben dazu, dass die Spielzeit dann ein bisschen stagniert. Aber ich finde 34 Stunden, da sollte man auch schon mal einen ganz guten Überblick über das Spiel haben.
Ja, absolut. Auf wie viele Runs addiert sich das bei dir auf?
Das addiert sich auf, wo sehe ich das denn? Wo sehe ich denn, wie viele Runs direkt, ich habe?
Sieht man es nicht direkt unten drunter, wenn man Wins und Losses?
Ach so, ja, da kann man zusammenrechnen. Dann bin ich bei 33 Runs. Das heißt, wir kommen so im Schnitt auf 1 Stunde pro Run.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich komme auf, das ist jetzt aber irritierend, ich habe 19 Wins und 17, das sind dann 36, oder? Habe ich jetzt mal noch nicht aufgepasst.
Doch, ja, ist richtig, 36.
Also, wieso habe ich nur 3 Runs mehr als du? Aber ach so, ja
weil
klar.
Du vielleicht, weil du langsamer spielst. Ich weiß nicht, was dein schnellster Sieg zum Beispiel ist.
Ich spiele viel Multiplayer.
Das kommt auch noch
Multiplayer dazu, dauert halt ein Run auch mal 3 Stunden.
Ja, das ist richtig, Grund. Das ist richtig. Aber trotzdem, was ist denn dein schnellster Sieg? Also wie schnell bist du durch das Spiel durchgerusht?
Ja, der schnellste Sieg ist 1:08 bei mir.
Genau, und da sehen wir nämlich den Unterschied, weil mein schnellster Sieg sind 43 Minuten und 26 Sekunden.
Oh, wow, dann spielst du wirklich signifikant schneller als ich, weil das halt, also das ist nicht mal ansatzweise, die 1:08 war schon schnell bei mir.
Das genau, war, das habe ich mit das Defekte habe ich da entsprechend den Run geschafft in dieser Zeit.
Ja, also ich habe 2 mit 1:08, einmal den Ironclad, das war der schnellste, und dann wenige Sekunden später der Regent. Das ist aber der Regent ist lustigerweise mein schwächster Charakter, was das Win-Loss-Verhältnis angeht, aber darauf können wir ja später nochmal drauf gehen.
Genau.
Also ich habe ungefähr die Hälfte meiner Runs gewonnen, 19 gewonnen, 17 verloren, wobei die von den 17 verlorenen sind 5 oder 6 im Multiplayer. Und darüber hatten wir jetzt gerade auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen. Der Multiplayer, gerade wenn die Ascensions, also die Schwierigkeitsstufen ein bisschen höher werden, ist weniger verzeihlich. Einfach, weil wenn einer ein bisschen schlecht Deck baut oder Pech hat, kann ja auch einfach sein, dann gerade am Anfang des Spiels kann dann so ein Run schon mal einfach daran zerbrechen, dass einfach einer der Kollegen es nicht schafft, seine notwendigen, ich sag mal, Schadenspunkte ins Spiel zu bringen. Und dann crasht halt so ein Run, weil man es dann halt nur noch zu zweit ist. Also wir haben oft zu dritt gespielt. Wenn man dann nur noch zu zweit ist, dann kann es gut sein, dass einen der Boss einfach bekommt.
Genau, ich habe auch viel zu dritt gespielt. Ich finde die Aufstiegsstufe 1, wo nur mehr Elite-Gegner kommen, die war eigentlich nicht schwieriger als die Nuller-Stufe. Wo es dann richtig knackig wurde, und ich glaube, da hat man an einem Abend auch zu dritt 3 Runs gespielt auf Aufstiegsstufe 2, wo dann man nur noch, ich glaube, 70% oder 80% von seinen Lebenspunkten bekommt, immer nach jedem Akt. Da wurde es dann schon signifikant schwerer, und wir haben es auch nur geschafft am Ende, weil einer mit dem Eisernen so ein krasses Deck aufgebaut hat, dass er quasi uns mitgetragen hat. Also da reden wir am Ende über Blockwerte von über 600 Block.
Ja, sowas kann natürlich passieren, dass einer carried. Ich sag's mal so, ich vom Gefühl her, das hat sich jetzt auch in dem neuen Spire nicht so sehr geändert. Wenn ich scheitere, scheitere ich meist im zweiten Akt. Wenn ich den Boss aus dem zweiten Akt packe, dann bin ich meistens so gut gewappnet, dass ich den dritten Akt auch schaffen kann.
Ja, stimmt. Der zweite Akt, da nimmt der Schwierigkeitsgrad schon signifikant zu. Die Erfahrung habe ich auch. War auch bei unserem Run so, habe ich es ganz oft, dass ich im zweiten Akt noch struggle und dann entscheidet es sich eigentlich, wenn man den knapp schafft, dann sind tatsächlich die Chancen gut, dass man es eben bis zum Ende schafft. Wobei ich sagen muss, dass ich, glaube ich, am meisten bin ich beim dritten Boss tatsächlich gestorben und meine Siege waren zum Teil auch recht knapp. Meinen ersten Sieg im Singleplayer mit der Totenbinderin. Ich hatte am Ende noch einen Lebenspunkt.
Und dafür ist Slay the Spire einfach großartig. Genau für solche Sachen.
Genau. Und ich hatte auch, ich weiß gar nicht, ich weiß leider nicht mehr mit welchem Charakter. Ich glaube, es war der Regent und da hatte ich dann am Ende zwei Lebenspunkte
Oh
übrig.
ja.
Also, das ist schon ein cooles Gefühl.
Ja, ich merke, dass ich mich jetzt langsam eingegroovt habe aufs Spiel. Also ich habe jetzt auch, was ist denn dein bester Streak, den du hast? Der steht links unten bei den Overall Stats.
Bei den Overall 2.
Okay, also meiner ist 4, den habe ich auch aktuell. Weil ich einfach, ja, momentan, ich würde sagen, von 5 Runs gewinne ich 4 aktuell. Und ich mache halt gerade diesen Ascension-Aufstieg und ich habe jetzt bei vielen auch schon A3 freigespielt und hatte da auch immer sehr, sehr bequeme Runs. Hängt aber schlicht und einfach mit zwei Sachen zusammen. Zum einen, das Spiel wird leichter, wenn man mehr Karten freischaltet und mehr Relikte. Weil einfach einige der Relikte, ich sage mal jetzt nicht Game-Breaking sind, aber halt eben stark dabei helfen, Deckideen deutlich, deutlich stärker zu machen. Und das Gleiche gilt eben für Karten. Es gibt ein paar Karten, die dir einfach ja, einen Run gewinnen können in einer bestimmten Deckkonstellation. Und wenn die noch nicht freigeschalten sind, kannst du diesen Run dann auch in Anführungszeichen noch nicht gewinnen.
Ja, lustigerweise ist meine Siegsträhne von 2, habe ich bis auf beim Eisernen auch bei allen Charakteren.
Ah, okay. Ja, das ist, ich sag's mal so, ich weiß nicht genau, wie präzise da der Übergang ist, auch von meinem inneren Fortschritt, weil ich natürlich am Anfang habe ich sehr, sehr stark damit zu kämpfen gehabt, dass alle alten, ich sag mal, die ganze Muscle Memory aus Slay the Spire 1, die muss ich so ein Stückchen ablegen, weil nicht alles, was man aus dem ersten Spiel hatte oder kannte, ließ sich einfach gut transportieren ins neue Spiel. Das war halt schlicht nicht so. Und deswegen musste, also ich habe persönlich schon das Gefühl, dass ich extrem anders spiele wie zum Einser.
Kann ich gar nicht so sagen. Ist wahrscheinlich der Fall, aber da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber, muss ich sagen.
Ja, ich habe, glaube ich, das Einser überanalysiert. Ich glaube, ich bin da zu sehr nah an der Diplomarbeit von Slay
Ja, ich spiele es
the Spire.
einfach. Also, wie gesagt, man merkt es ja dann vielleicht auch
An der
an der
Spielzeit,
Spieldauer oder an der Dauer pro Run.
ja.
Genau, ich mache bei sowas, und das ist eigentlich bei vielen strategischen Sachen, ich mache auch viele so aus dem Bauch raus, ohne das jetzt wirklich in alle Richtungen zu überdenken. Und damit fahre ich dann eigentlich auch mal ganz gut.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen so, wie es einem Spaß macht. Und
Genau.
ich mag halt dieses Tüfteln. Und ich sitze dann doch oft schon länger an einer Kartenentscheidung und gehe dann auch im Kopf so durch. Also das habe ich vor allem im Einser dann gemacht. Wenn ich so im zweiten, dritten Akt dann noch was bekomme, was gut sein könnte, dann gehe ich im Kopf schon durch, welche Relikte habe ich denn im Shop schon gesehen? Also was ist schon raus? Also jetzt mal ein ganz normales Beispiel war, im Einser war dieses Chemical Axe heißt es, das ist ein Relikt, das deine X-Karten so viel stärker macht, dass du, wenn du eine X-Karte hast, die einfach dir das Spiel gewinnen kann. Und wenn ich dann im dritten Akt eine sehr gute X-Karte sehe, dann überlege ich schon, habe ich Chemical Axe schon im Shop gesehen, weil dann ist es aus dem Run draußen. Und ich glaube nicht, dass wenn man einfach nur spielt, dass man dann halt sowas einfach macht und
Nee.
sowas hält mich dann wahnsinnig auf, weil ich halt versuche, dann das Spiel zu gewinnen. Da bin ich, glaube ich, zu sehr win-orientiert in meiner Herangehensweise an das
Also
Spiel.
das wäre mir viel zu anstrengend, das so zu spielen und sich dann noch zu merken, welche Relikte man da schon alle gesehen hat.
Ja,
Nee.
ich weiß, es ist auch ein bisschen dumm, aber mir macht es Tatsache so Spaß. Also ich mag das so, dass dieses Analysieren und auch dieses Zerdenken von einem Run, mir macht es Tatsache Spaß, ja. Wollen wir mal ganz kurz noch in die Charakter reingehen?
Ja, sehr gerne.
Da ist viel Neues drin. Welchen Charakter hast du denn stundenmäßig am meisten gespielt?
Die Totenbinderin, was aber daran liegt, dass ich häufig auf Zufall gehe. Ich mich überraschen lasse, mit wem ich spiele. Und in dem letzten Multiplayer-Abend, wo wir, weiß ich gar nicht, 3, 4 Runs hatten, habe ich jedes Mal die Totenbinderin zugelost bekommen. Und ja, okay. Ich habe mich lustigerweise im Singleplayer am schwersten auch mit ihr getan. Weswegen ich sie dann da aber auch häufiger gespielt habe, um dann wirklich mit jedem Charakter einmal den Sieg zu schaffen.
Ja. Bei mir ist es Tatsache auch die Totenbinderin und es liegt Tatsache schlicht daran, weil sie mir am besten gefällt. Aktuell. Ich spiele sie momentan am liebsten. Ich mag ihre Mechaniken sehr, sehr gerne und versuche mich auch so ein bisschen in sie reinzufuchsen, weil ich aber auch sagen muss, dass ich, wie formuliere ich es am schönsten, ich habe so noch das Gefühl, dass das auch der unfertigste von den drei, von den beiden neuen Charakteren ist. Ich finde, die Totenbinderin hat vor allem ein, aus meiner Sicht, großes Problem, weil eine ihrer wichtigsten Mechaniken, nämlich die Doom-Mechanik, also das, wer ist das im Deutschen?
Verderben.
Noch meiner Meinung nach nicht sauber im Spiel implementiert ist. Viele, viele Gegner funktionieren mit der Doom-Mechanik nicht gut und das ist sehr frustrierend.
Ja, meinen Sieg im Singleplayer habe ich bei ihr auch nicht über das Verderben erreicht. Also Multiplayer schon, aber im Singleplayer nicht. Da bin ich dann über Osti tatsächlich gegangen.
Ja, Osti ist die sicherere, aber man kriegt halt nicht immer die Osti-Karten.
Das ist richtig. So. Ja. In dem Run hatte ich keine Verderbniskarten, deswegen bin ich dann eben über die Knochenhand gegangen, die ich aber so von der Mechanik auch sehr cool finde.
Ja, ich glaube, die Necrobinderin braucht noch am meisten Liebe, in was Patchen angeht. Ich gerade jetzt auch ab der Ascension 3 oder Aufstiegsstufe 3 ist es mit ihr sehr, sehr schwer, weil wie du schon richtig gesagt hast, ab 3 fängt man halt noch mit 80% Leben an. Und der Necrobinder oder die Totenbinderin hat sowieso die niedrigste Lebenszahl, weil sie ja Osti als Blockmonster hat. Und dann startest du einfach mit 80% von 66 Grundleben. Und wenn du da einfach irgendwie zweimal schlecht gezogen hast und dann von irgendeinem dieser Anfangsgegner gleich 18 Schaden ins Gesicht bekommst, kann dein Run einfach schon echt an der Grenze sein zu scheitern, wenn du halt nicht irgendwie jetzt schnell gute Karten bekommst, sondern mal ein paar Kämpfe auch perfekt gestalten kannst.
Oder den Käse früh bekommst, der nach jedem Kampf deine Max-Tempo
eins
erhöht. Ja. Ein sehr, sehr starkes Relikt.
Über solche Sachen sprechen wir dann gleich auch noch. Bei mir ist der nächste Charakter, den ich am meisten gespielt habe, Tatsache der Regent, was ganz logisch ist. Ich habe halt die neuen Charaktere einfach am meisten gespielt, weil ich die neuen Mechaniken kennenlernen wollte. Wie war es bei dir?
Bei mir hat der Regent die zweitwenigste Spielzeit mit knapp 3 Stunden.
Okay.
Weil ich am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, so in ihn reinzufinden. Ich muss aber sagen, mit ihm hatte ich bisher meinen besten Run. Ich habe im dritten Boss gegen diesen Torwächter oder Türwächter gekämpft.
Ja.
Und den konnte ich mit meinem Schwert direkt in seiner ersten Phase weghauen. Das ist mir vorher noch nicht geglückt. An sich finde ich den aber auch ziemlich cool.
Ich mag den Regenten auch sehr. Ich finde es auch eine super gelungene Klasse. Mir ging es aber so wie dir. Also das ist auch der einzigste Charakter, mit dem ich ein negatives Verhältnis habe, also 3 Wins und 5 Losses. Und ich habe das Gefühl, beim Regenten ist es so, ich bin entweder so krass stark, dass mir keiner was kann, oder ich struggle den ganzen Run und scheitere dann. Ich habe es noch nicht so gut hinbekommen, den gut zu timen. Ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. Es hat aber auch bei ihm ganz viel für mich zu tun, dass ich mir schwer tue mit diesem doppelten Mana-Management.
Ja, das funktioniert aber. Also beim Regenten habe ich 2 Siege aus 5 Spielen und die beiden Siege hatte ich tatsächlich mit den unterschiedlichen Strategien. Also den schnellen Sieg mit dem Schwert und einen knappen Sieg, da bin ich über seine zweite Energiewährung, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt.
Sterne, oder?
Diese Sterne da. Genau, da bin ich darüber gegangen und das hat am Ende, wenn auch knapp, auch zum Sieg geführt. Da konnte ich dann sehr gut eskalieren. Zum einen, was das Bekommen von Sternen bekommt, als auch dann, was das Verteilen von Schaden dann geht. Da gibt es ja auch so schöne Mächte, dass man dann eben Schaden macht, wenn man diese Währung dann eben bekommt oder sie ausgibt. Da kann man auch schon recht mächtig mit werden. Zumindest für A0 hat es dann knapp gereicht.
Ja, also ich finde, dass alle Charaktere durchaus schon genug im Kartenpool haben, um völlig, also völlig zu ja, den Run zu dominieren. Ich habe das auch mit allen einmal erlebt. Also ich meine, wenn man jetzt auf die ursprünglichen Charaktere, den Eisernen, die Stille und das Defekt schauen, dort fiel es mir natürlich signifikant leichter, weil ich halt, oder du würdest dir wahrscheinlich auch gegangen haben, einfach viele Mechanismen schon kannten. Oder hast du da was anderes erlebt?
Beim Defekten und der Stillen würde ich da zustimmen. Der Eiserne, mit dem bin ich schon im ersten Spiel, war es schon nicht mein Lieblingscharakter. Von daher habe ich ihn auch nur viermal gespielt bisher. Ist der mit der deutlich, deutlich geringsten Spieldauer, aber auch bei ihm habe ich den Aufstieg 1 schon geschafft.
Ja.
Nee, freigeschaltet, Entschuldigung, freigeschaltet. Ja, also es geht.
Ja, wenn ich auf den Eisernen schaue, ist Tatsache auch der, den ich von den drei Startcharakteren aus dem ersten am wenigsten bisher gespielt habe. Der hat nur 6 Stunden Spielzeit, bei mir auch genau 4 Runs. Aus ähnlichen Gründen. Ich habe seine Mechaniken schon auch im ersten Spiel nicht so gerne gehabt. Ich habe aber mit ihm quasi alles gewonnen. Also ich habe mit ihm jetzt einmal verloren und 3 Siege, und die 3 Siege waren jeweils, ich bin also quasi, ich habe jetzt auch Ascension 3 schon geschafft. Und das ist auch immer sehr, sehr easy. Ich finde, der Ironclad, wenn man sich da auf die Kernmechaniken quasi Stärke aufbauen oder viel Block aufbauen, auf sowas fokussiert, dann flutscht es immer noch, weil der Kartenpool ist definitiv nicht schlechter geworden von ihm. Also da hatte ich deutlich, deutlich weniger Schwierigkeiten, wenn man sich halt an diese strikten Regeln hält. Und da konnte ich immer sehr, sehr zügig auch gewinnen. Wie war es bei dir bei der Stille?
Die Stille, da habe ich 7,5 Stunden knapp drin. Ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich ja sagen, aus dem ersten Teil. Und das
Ja.
ist ja eigentlich auch immer noch so. Bei ihr finde ich super, dass es eben jetzt noch eine dritte Mechanik mit reingibt. Also sie nicht nur Messer und Gift hat, sondern dass man jetzt auch über das Abwerfen von Karten
Ja.
lustige Effekte dann eben auslösen kann.
Ja. Stille war ja mein Lieblingscharakter aus dem ersten Spiel, und ich finde es immer, also ist immer noch in meinen Lieblingscharakteren auch hier in dem Spiel. Ich finde, dass, ja, also wir haben ja einen Kartenpool verändert, und haben sie durch, also manche Karten sind rausgeflogen, neue sind dazugekommen. Ich finde bei ihr, aber es kann auch daran liegen, weil ich sie am meisten gespielt habe im ersten Teil, ich finde, ein paar ihrer Karten sind so übel overpowered, dass wenn man ein Deck in die Richtung gebaut hat und dann die Karte bekommt, ist es quasi fast ein Instant Win. Also gerade Messer, also in meiner aktuellen Wahrnehmung finde ich, die Messer sind bestimmt 50% stärker als noch im ersten Spiel. Allein durch 2, 3 Karten, die es da gibt, die Messer so unglaublich stark machen. Das war einer meiner Runs, wo ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt auch der hat noch nie Slay the Spire gespielt, aber ich glaube, einfach nur das Anklicken von Karten, das hätte selbst mein 6-jähriger Sohn geschafft. Weil die Schiffs haben mittlerweile immer AE gemacht und immer höheren Schaden, und mit jedem Ding habe ich noch Block bekommen. Also das war so, so over the top. Aber wie gesagt,
Heute hatte ich auch das erste Mal die Karte, dass jedes erschöpfte Messer gespielt wird.
ja, das
Was in
ist so
einem.
unglaublich stark. Das ist unglaublich stark. Also ich weiß nicht, darüber können wir dann auch gleich nochmal sprechen, wenn wir jetzt noch kurz über das Defekt reden, aber ich hatte auch solche Sachen bei der Stille, wo ich gedacht habe, was ist das jetzt, euer Ernst? Okay, ja gut, spielen wir es mal, und dann war es wirklich genauso verrückt, wie ich gedacht habe. Ja, der fünfte im Bunde ist das Defekt. Ganz zum Schluss der jetzt dicke Roboter. Im Anfang war er noch schön schlank, jetzt ist er ein bisschen dicker
Jetzt
geworden.
wirkt er aber auch wie eine Maschine, muss man sagen.
Ja,
Das war ja
finde
im
ich auch.
Einser noch nicht so. Jetzt so im Zweier wirkt er ja schon wirklich so klobig, behäbig,
Ja.
nicht so gelenk. Das ist schon sehr gut.
Wie, ja, wie ist da mit deiner Erfahrung mit ihm?
Knapp 5 Stunden habe ich mit ihm.
Okay. Ja, ich bin jetzt schon bei fast 11. Ich habe recht viel gespielt, 7 Runs insgesamt. Ich habe oft im Multiplayer gespielt, weil ich meine Partner habe ich halt immer wählen lassen, habe ich den genommen, der noch übrig war, und den Defekten hatten einige von meinen Spielpartnern einfach noch nicht freigeschalten. Deswegen habe ich oft Defekt gespielt. Deswegen komme ich auch auf diese extrem lange Spielzeit bei eigentlich nur 7 Runs. Ich finde, vom Gefühl her ist der Defect der am ehesten schon da ist, wo er im Endgame, also bei der Komplettveröffentlichung von Slay the Spire 1, 2 hin soll. Ich fühlte, der ist gut. Ich fühle den richtig gut gebalanced vom Gefühl her. Ich finde, dass der schon sehr. Ich habe da nichts gesehen. Also, na klar, so ein paar Sachen waren aber auch schon im Einser ein bisschen drüber. Aber sowas braucht das Spiel auch. Und also ich finde, der ist bisher der, wo ich das Gefühl habe, er ist am besten angekommen.
Ja, ist halt, dafür würde ich jetzt mich noch zu, also wie gesagt, dazu mache ich mir zu wenig Gedanken, um
Ja.
das jetzt wirklich beurteilen zu können.
Wie viele Freischaltungen fehlen dir noch? Wie weit bist du da?
Also, ich habe noch 10 Epochen, also 47 von 57 Epochen habe ich freigeschaltet, 10 fehlen dementsprechend noch. Von den Karten fehlen mir noch 18. Entdecken muss ich aber von 577 noch 71.
Okay.
Bei den Gegnern fehlen mir noch 11, die ich noch nicht entdeckt habe. Tränke habe ich alle freigeschaltet und 64 entdeckt. Keine Ahnung von wie vielen. Ja, das jetzt sind so meine.
Ja.
Achso, und Relikte fehlen mir noch 9 zum Freischalten und 79 zum Entdecken. Ereignisse habe ich alle gesehen.
Okay. Da bin ich schon ein bisschen weiter. Also ich habe bis auf 2 Epochen alle schon freigeschaltet. Also ich habe 55 von 57. Mir fehlen aber trotzdem immer noch, das hat mich jetzt gerade dann doch sehr gewundert, über 40 Karten, also 43 Karten habe ich noch gar nicht gesehen. Mir fehlen auch noch 7 Gegner. Das hat mich auch extrem verwundert. Also ich also wüsste nicht, welche, also kommen die vielleicht erst bei höheren Ascensions, keine Ahnung.
Möglich.
Das sind hier Relikte. Der Kasten sind Relikte. Okay, da fehlen mir immer noch 6. Also ich habe 6 noch nicht, habe ich noch nicht freigeschalten und ich habe auch noch über 70 nicht aufgedeckt. Okay. Also
Ja, also
trotz
kannst.
50 Stunden Spielzeit ist da jetzt echt noch einiges an Content, den ich gar nicht gesehen habe.
Finde ich gut.
Verrückt.
Mir ist
Ja.
noch was zur Totenbinderin eingefallen, da hatte ich was vergessen noch zu sagen.
Ja.
Weil ich finde sie im Multiplayer unglaublich lustig zu spielen, weil sie da eben sehr unterstützend wirkt. Also sie kann blocken, sie profitiert davon, wenn sie anderen Ostis beschwört und die dann sterben. Also sie hat dann auch einen sehr unterstützenden Charakter, finde ich. Oder kann einen sehr unterstützenden Charakter einnehmen. Also ich hatte das in einem Run, ich habe sie gespielt und ich habe im Grunde für unsere Gruppe geblockt.
Das habe ich, ist mir auch aufgefallen, dass sie in ihrem grundsätzlichen Kartenpool einige Karten drin hat, wo immer draufsteht, die Spieler.
Genau.
Und das haben die anderen, vielleicht, ich glaube, das Defekt hat es noch an einer Stelle, aber
Also es
da
haben
ist sie.
schon alle, aber ich finde, bei der Totenbinderin ist es am stärksten auffällig, dass sie da so den Support-Part dann übernimmt.
Ja, sie hat, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, sie hat die Karte All Players. Summon for all players 6, also einen Ossi mit 6 Leben zu bauen für alle Spieler, also 6 Block allen zu geben.
Genau, und dann hat sie ja noch eine Karte, wo die Energiekosten reduziert werden, jedes Mal, wenn irgendetwas stirbt. Und da zählen natürlich dann auch die Ostis der anderen Spieler mit rein, die natürlich
Ah,
immer relativ
okay.
schnell sterben, weil sie eben nur 6 Lebenspunkte haben. Darüber bufft sie sich dann entsprechend. Und sehr stark ist eben auch ihre Karte, dass sämtlichen Block, den sie bekommt, dass davon die Hälfte auf alle anderen Spieler übergeht.
Ist das eine Karte von ihr?
Ja.
War das ein Relikt?
Hier ist eine Karte.
Ah, okay. Habe ich auch schon wieder ganz vergessen.
Müsste eine
Ich
Machtkarte sein.
erinnere mich vor allem aber an die Karte, dass man die Seelen bekommt, dass alle Seelen bekommen, was ich sehr, sehr angenehm fand im Multiplayer, wenn
Oh
dann
ja,
alle
das ist auch stark, ja.
dieses Seelenziehen bekommen.
Ja, das ist richtig stark.
Ja. Ja, dann lass uns doch mal allgemein so über das Spiel sprechen. Was ist so dein Eindruck von dem Spiel hinsichtlich, wie, ich sag mal, wir sind im Early Access. Würdest du sagen, dass es ein klassischer Early Access ist oder würdest du sagen, das Spiel ist schon weiter als ein klassischer Early Access?
Also es ist auf jeden Fall, man merkt, es ist noch nicht fertig. So von dem, was noch kommen soll. also ich würde sagen, es ist schon ganz gut im Early Access, aber man merkt, dass eben noch gewisse Sachen fehlen. Hauptsächlich, oder was finde ich am meisten noch auffällt, was fehlt, sind die alternativen Akte 2 und 3. Im ersten Akt hat man ja so zwei verschiedene Akte, die man spielen kann, und im zweiten und dritten hat man immer den gleichen. Genau. Ja, ansonsten, Charaktere sind alle da. Balancing hat mir gesagt, muss auf jeden Fall auch noch passieren. Ich denke mal, davon profitiert das Spiel dann aber auch vom Early Access, dass sie dann entsprechend Daten von vielen, vielen Runs dann eben sammeln können. Das ist, glaube ich, in einem normalen Test nicht machbar. Aber so an sich, was Bugs und so weiter angeht, finde ich, ist das Spiel schon sehr weit.
Ja, so würde ich es auch sagen. Ich finde, wenn es jetzt, wenn man, und ich meine, dem Spiel, das, der Kern des Spiels ist ja, es ist ein recht mechanisches Spiel, es geht ja nicht um ein großes Storytelling oder so. Und was das angeht, also die reinen Mechaniken, ist das Spiel, finde ich, alles andere als ein Early Access. Also,
Wobei man da jetzt ja auch zynisch sagen könnte, kein Wunder, es sind ja im Grunde die Mechaniken aus Teil 1.
das
Das haben
stimmt.
sie ja schon mal alles gemacht.
Gut, das kann man so sagen. Die Engine ist meines Wissens aber trotzdem eine andere. Und man, nur, also nur weil etwas im ersten Teil gut funktioniert hat, muss es ja nicht automatisch im zweiten auch gut funktionieren. Das haben wir ja schon bei vielen, vielen anderen Spielen gesehen, die am zweiten Teil gescheitert sind. Ich finde, spielmechanisch ist das Spiel mit wenigen Ausnahmen, wo einige Mechaniken meiner Meinung nach einfach noch falsch programmiert sind, ist das super. Also das ist besser wie ein Early Access, muss man, finde ich. Ich habe keinen Bug gehabt oder hatte jetzt in dem Sinne irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, da bricht mein Spiel ab oder so. Also das hatte ich gar nicht. Ich hatte keine Crashs oder so. Wo man den Early Access spürt, ist halt bei dem einen oder anderen Art, was gemacht wurde. Gerade bei den Epochen sieht man dann immer so die in Paint schnell zusammengeschmierten Ideen anstelle dessen, was dann später da sein soll. Die ein oder andere Karte hat, glaube ich, auch noch ein Beta-Art drauf. Bei solchen Sachen merkt man den Early Access dann doch noch sehr. Und darüber können wir jetzt dann auch gleich mal sprechen. Es gibt ein paar Sachen, die sind jetzt zum Teil ja auch schon gepatcht worden, weil sie also aus meiner Perspektive auch übersehen wurden hinsichtlich des Balancings. Also die ersten Patches sind jetzt ja da gewesen und man hat bei den Patches ja sehr, sehr deutlich gesehen, worauf sie abzielen. Und ich persönlich, ich weiß, es gab da einen riesen Shitstorm. Ich war sehr froh darüber, dass sie es so entschieden haben, dass sie sehr stark vorgegangen sind gegen diese Infinite-Builds, wo man halt einfach sehr, sehr leicht, was heißt denn, Unendlichkeitsschleifen,
Ja,
kann man das so
genau,
sagen?
also dass man quasi unendlich lange spielen kann, also
Ja,
hinwegspielen kann.
ich persönlich fand es noch nie toll. Also, dass das überhaupt geht, fand ich schon immer so ein bisschen kritisch, aber ich fand es dann halt im Einser war das halt gut gelöst, weil es halt Gegner gab, die halt schlicht und einfach das nicht zugelassen haben, wie der Time Eater, also der Zeit, wie heißt der auf Deutsch?
Zeitfresser, glaube ich, oder so.
Ja, der gesagt hat, mehr wie 12 Karten darfst du nicht spielen, danach beende ich deinen Zug. Und da war das für mich auch wieder in Ordnung, weil jedes dieser Decks musste sich dann halt eben auch vorbereiten, darauf gegebenenfalls den im dritten Akt zu bekämpfen. Ich finde es immer schön, wenn es für ein Spiel nicht in Anführungszeichen eine perfekte Art gibt zu spielen, indem man auf quasi diese Zeitschleifen geht. Da bin ich ganz froh, dass da jetzt Patches da sind. Ich habe nie darauf gespielt. Ich meine, jeder hat sein eigenes Spielerlebnis, aber ich glaube, dass es im Spiel gut tut, wenn man eben diese Infinite-Kombos halt selten macht und sie schwer erzielbar macht, sodass sie halt eben nicht die Dauerlösung für jede Runde wird.
Ja, finde ich auch. Also, ich habe auch nie geschafft, so ein Deck mir zusammenzubauen im ersten Teil, und im zweiten Teil jetzt auch nicht. Von daher muss ich sagen, ist mir das dann eigentlich auch relativ wumpe, weil, wie gesagt, jeder hat halt so sein Spielerlebnis. Ja, also.
Ich sag mal so, das ist ja auch das Schöne an dem Spiel. Niemand muss es ja auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen. Also mir macht das Spiel, wenn ich jetzt auch mit Freunden wieder spiele und wir machen Multiplayer, dann spielen wir ganz, ganz oft wirklich bewusst eine niedrigere Schwierigkeitsstufe, weil wir einen schönen Abend zusammen haben wollen. Und das ist dann für mich immer noch spaßig. Also ich habe da nicht das Gefühl, oh, jetzt werde ich aber unterfordert, weil das Spiel ist ja trotzdem nicht geschenkt, sondern man muss sich schon auch seine Gedanken machen und versuchen eben das Spiel gut zu lösen. Und da ist das Spiel, finde ich, jetzt gerade im Blick auf den Koop-Modus, der jetzt da ist, sehr, sehr gut gelungen. Das ist einfach für jeden, also wenn man es halt eben möchte, kann man natürlich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe sich extrem schwer machen. Man kann aber auch einfach einen schönen Abend mit Freunden haben, ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben. Was sagst du allgemein? Ist der Koop-Modus gelungen, deiner Ansicht nach?
Ich finde den Koop-Modus großartig, muss ich sagen. Ich war ja sehr überrascht, dass es dann im Koop-Modus ja dann nochmal extra Karten gibt, wie ich es ja schon bei der Totenbinderin ja angerissen hatte, die sich dann eben auch auf andere Spieler beziehen, dass da so viel dann schon investiert wurde, hätte ich gar nicht gedacht. Und es macht einfach Spaß, sich abzusprechen und dann eben, ja, zusammen eben diese Gegner zu besiegen. Also, und er läuft auch wirklich stabil. Also ich hatte da jetzt noch kein Problem. Ich hatte auch schon im ersten Teil diese Multiplayer-Mod gespielt. Die war aber immer herrlich instabil. Und ich finde, achso, und natürlich Erfahrung durch das Brettspiel. Und ich finde, hier sind schon einige Parallelen auch zum Brettspiel, wie da Multiplayer funktioniert. Eben über diese Karten, die dann eben drin sind, die da sich auf andere Spieler auswirken. Oder dass man dann eben bei den Relikten aus Schatztruhen, dass man da sich dann eben absprechen kann, wer welches Relikt bekommt. Oder sich da wunderbar streiten kann. Ich finde, sie haben das auch hervorragend gelöst, wenn es darum geht zu entscheiden, welchen Pfad man geht. Einfach, dass jeder einfach auf den Raum klickt, in den er gehen möchte und dann aber nicht gesagt wird, okay, da haben jetzt zwei für gestimmt und für den anderen hat einer gestimmt, also da, wo die Mehrheit ist, sondern dass dann eben immer noch ausgewürfelt wird und allein dadurch, wie viele Spieler einen Raum angeklickt haben, dann eben nur die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man da lang geht, aber sich dann eben ein Spieler auch mal gegen zwei durchsetzen kann. Die Idee finde ich super und natürlich großartig bei den Relikten, wenn es da dann man sich nicht einig wird und zwei das gleiche Relikt haben wollen, dass es da so eine richtig schöne Schere, Stein, Papier-Animation gibt. Das ist einfach herrlich.
Es sind so schöne Kleinigkeiten, die, wo man einfach, wo ich dann auch wieder sage, da ist es dann eben nicht mehr Early Access, das hätte man nicht machen müssen, das ist schon drin. Und es sind so kleine Details, die einfach wahnsinnig schön zeigen, dass sich da Zeit genommen wurde, um etwas Tolles zu machen. Und ich liebe den Multiplayer-Mod. Also ich hatte eine LAN mit Kumpels vor 3 Wochen oder 2 Wochen. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Ich glaube vor 3 Wochen. Da war das Spire relativ frisch. Und die Jungs hatten davor kein Slay the Spire gespielt. Die waren also völlig frisch hinter den Ohren. Und ich hatte dann gesagt, naja, wir können es ja mal ausprobieren, wir können ja mal einen Run machen. Und dann haben die Jungs mitgemacht. Und so kam es dann, dass wir an dem Tag halt nur Slay the Spire gespielt haben für bestimmt 9 Stunden. Und
Ja, kenne ich. Also
ja, weil es einfach Spaß
es
gemacht
macht
hat.
Spaß, genau. Und dann ach, hat man einen Run gemacht. Man muss ja sagen, jetzt, wenn mit mehreren dauert es natürlich ein bisschen länger, weil halt jeder irgendwie so ein bisschen nachdenken muss, man sich nochmal ein bisschen abspricht in den Runden.
Ja, aber ich finde gerade, das ist so schön. Also ich finde im Hinblick darauf, dass Multiplayer ja dann oft auch was ist, was unter Zeitdruck passiert, wenn du jetzt irgendeinen Shooter spielst oder so. Ich fand es so angenehm entschleunigend, dieses Spiel zu spielen, das Absprechen und auch sich anzugucken, was baust du denn jetzt für ein Deck? Und oh, da könnte ich, ja, die Karte ist jetzt vielleicht für mich nicht ideal, aber bei dir, da hilft sie uns extrem. Also keine Ahnung, das Silent hat ja so eine Karte, wo Einheiten, die geschwächt sind, also nicht verwundbar sind, sondern geschwächt sind, dass die dann mehr Schaden bekommen. Und dann macht es natürlich für alle anderen Sinn, auch Karten zu nehmen, die den Gegner schwächen,
Ja,
weil
genau.
dadurch eben der Partner mehr Schaden macht. Und sowas macht dann einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man im Prinzip 3 Decks baut und nicht nur sein eigenes.
Richtig. Ich glaube, mit der Totenbinderin hatte ich das auch. Da gibt es ja auch die Karte, dass dann verwundbar und schwach, glaube ich, das Doppelte zählt oder sich doppelt
Ja,
so stark auswirkt. Und dann hatten wir halt den Ironclad noch mit dabei, der halt die ganze Zeit verwundbar gemacht hat. Das hat dann eben auch wunderbar zusammengepasst.
genau, und ich finde, es ist auch ein schönes Erlebnis, weil das Spiel ist, wie gesagt, nicht geschenkt. Also klar, auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad hatten wir keine Schwierigkeiten. Da haben wir, glaube ich, jeden Run gewonnen. Aber sobald man dann eben in den Schwierigkeitsgraden klettert, merkt man dann schon, dass es wichtig ist, dass so jeder ein zumindest einigermaßen vernünftiges Deck baut, weil es eben sehr, sehr schwierig ist, dann später ein sehr schwaches Deck zu kompensieren. Und das macht den Multiplayer halt eben nochmal spannender, weil man halt dann so eben sich eben nicht nur um sein Deck kümmert, sondern eben auch darum kümmert, dass der andere halt ein bisschen besser wird. Und dass man Tränke auch auf andere werfen kann, ist toll.
Ja, also, das ist großartig, richtig. Stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Da muss man immer gucken, ob beim Trank werfen oder trinken steht. Weil die man trinkt, die kann man nur selber nehmen. Die man werfen kann, kann man auch auf andere spielen.
Ja, das ist sehr praktisch.
Ja.
Wird dann
ja.
Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, noch nicht so diese charakterspezifischen Tränke. Weißt du, ob man die auch auf andere werfen kann?
Nein, weiß ich nicht. Ich gehe aber fast davon aus, dass das nicht geht.
Also das wäre schon... Wäre nochmal interessant.
Ja, muss ich beim nächsten Mal, wenn wir zocken, mal gucken, ob es da diese Möglichkeiten gibt. Ich habe aber so viele Sachen noch nicht ausprobiert und Mechaniken noch nicht so erlebt, um herauszufinden, ob sie wirklich gut oder nicht so gut sind. Es gab jetzt ja, also das ist noch nicht passiert, aber es gibt ja momentan so fast schon ein Meme, dass die großen Streamer eigentlich alle sagen, die schlimmste Karte im Spiel, die genervt oder verändert werden muss, die heißt im Englischen Hidden Gem. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie die heißt. Der verborgene Schatz heißt die, glaube ich. Das ist eine Skillkarte, die ist neutral. Das kann also jeder haben und die tut einer zufälligen Karte in deinem im Nachzugstapel die Fähigkeit Replay geben. Mhm. Und Replay ist halt quasi ein Selbstskalierungsmittel, weil einfach die Karte, wenn sie gespielt wird, sie entweder zweimal oder sogar dreimal gespielt, je nachdem, ob die Karte upgegradet ist oder nicht. Und damit kann man halt einige Karten wirklich, eine einzelne Karte Game-Breaking machen.
Ja, das
mir ist es noch nicht gelungen. Aber,
doch, also mir nicht, aber einem Kumpel von mir in einem Run eben mit dem Ironclad. Mhm. War eine Blockkarte. Ich glaube, da gibt es ja diese Karte, du kriegst 50 Block. Aber man stirbt, wenn man dann, glaube ich, einmal Schaden bekommt.
Ja.
Diese Karte hatte er mit Doppelspielen. Und dazu kann man manchmal das Glück haben über ein Ereignis, meine ich, dass man eine Karte klonen kann. Und er konnte diese verbesserte Karte auch noch klonen. Das heißt, er hatte sie doppelt im Deck. Und wenn dann zwischendurch der Block nicht mehr abgebaut wird, dann hast du zwei Karten, die dir jeweils 100 Block geben.
Ja, okay.
Das
ist. Ja, und vor allem die Karte kostet 0.
Genau.
Ja, das ist verrückt. Also, ich sag's mal so: Also, auf der einen Seite, wenn sowas mal passiert, dann ist es ja auch Teil des Spiels. Also es muss ja auch Runs geben, die einfach völlig absurd sind, einfach alles klickt und so.
Das macht das ja das Spiel aus. Und du musst ja auch erstmal Glück haben, dass du einmal diese Karte hast. Dann musst du das Glück haben, dass du diese Verzauberung kriegst. Weil ich finde, Verzauberungen sind super selten, zumindest in meinen Runs. Und dann musst du noch das Glück haben, dieses Ereignis zu kriegen, dass du eine Karte klonen kannst. Also das sind schon sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Und dann finde ich das völlig in Ordnung. Wenn das bei jedem zweiten Run passiert, dann wird es langweilig. Aber genau wie du meintest, ne? Wenn das einmal alle, weiß nicht, 100 Runs passiert, dann ist das sehr, sehr cool.
Ja, hast du denn bisher also von allen Charakteren, irgendeine Spielmechanik gehabt, von der du sagst, ob alt oder neu, die macht mir, wenn ich sie kriegen kann, am meisten Spaß?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also was mir immer Spaß macht, sind, wenn Orbs eskalieren.
Ja.
Das ist immer ein sehr befriedigendes Gefühl. Ansonsten eben mit der stillen Messer oder Gift. Ist auch immer wunderbar.
Ja.
Und wo ich jetzt dann eben wirklich Spaß hatte beim Regenten, als einmal die Sterne eskaliert sind und vor allem als das Schwert sehr stark eskaliert ist und ich dann eben den Endboss da in zwei Zügen dann quasi besiegen konnte.
Ja, also ich kann dir sagen, ich habe unglaublich die Karte, die heißt im Englischen Corrosive Wave vom Silent genossen. Ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt, ich kann nicht aber sagen, was er macht. Und zwar ist es ein Skill, den spielt man und dann hat man für diese Runde, bis man halt wieder abgibt, wenn man eine Karte zieht, bekommen alle Gegner 3 Poison. Und ich hatte quasi ein Deck, wo ich halt nonstop Card Draw hatte. Ich habe also quasi die Karte gespielt, den Skill, und habe halt im Prinzip nur noch Karten gezogen, weil ich halt nur noch, und wenn du halt eine Karte hast, auf der steht drauf, ziehe 4 Karten, dann machst du halt 4x3 Gift auf alle. Und dann macht's halt, ja, das ist dann schon krass. Das macht dann halt einfach Spaß. Und dann hatte ich noch eben diese Karte, diese Macht, die dafür sorgt, dass Gift 2x getriggert wird. Also wenn du 50 Gift drauf hast, kriegt der Gegner nicht nur 50 Schaden am Ende der Runde, sondern 50 und danach nochmal 49 Schaden.
Ja, die Karte, ist super stark.
Und das war so ein verrückter Run, der hat so viel Spaß gemacht, weil effektiv war jede Karte, auf der drauf stand, ziehe, war für mich eine Schadenkarte. Und dann habe ich halt jede Zugkarte genommen und wenn es nur dieser Fluchtplan war, wo man eine Karte ziehen kann, scheißegal. Und natürlich die Karte, wo man alles abschmeißt und genauso viele Karten nachzieht, es war toll. Also das war bisher der Run, der mir am meisten im Hintergrund, diese Karte hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
Das glaube ich sehr, ja.
Hast du denn jetzt irgendeinen aktuellen Lieblingscharakter, also einen richtigen Lieblingscharakter oder sagst du, du spielst viel Zufall, aber wenn du dich für einen entscheiden müsstest, würdest du dann sagen können, das ist mein Lieblingscharakter aktuell?
Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich, ja, die Stille. Immer noch.
Okay.
Ja.
Ja, bei mir ist es aktuell noch der Necrobinder, aber das ist eher so darüber hinaus, dass ich halt sehen möchte, wie ich mal die ganzen verschiedenen Mechaniken zum Lauf bekomme und da spüre ich die Herausforderung am allermeisten, da mal alles auszuprobieren und auch alles irgendwie, funktionell zu bekommen.
Ja.
Wie findest du denn, das würde mich mal interessieren, weil das ist was, ich finde, das ist eine der großen Veränderungen zum Einser. Wir hatten ja beim Einser am Ende vom ersten Akt die Auswahl zwischen 3 Relikten. Das ist ja eine der entscheidenden Veränderungen. Jetzt hast du nicht mehr die Auswahl aus einem Boss-Relikt-Pool, sondern du hast eben diese
Ahnen.
Ich weiß gar nicht.
Ahnen heißt Ahnen. Im Deutschen.
Ahnen, genau. Und die geben dir auch 3 Möglichkeiten, aber nicht alle sind sie werden, glaube ich, oben alle im Relikt Aufzählung oben bekommen sie irgendwie ein eigenes Relikt, aber nicht alles fühlt sich an wie ein Relikt.
Ja, sie werden tatsächlich bei den Statistiken oder im Kompendium auch als Relikte geführt.
Okay, also weil beispielsweise diese eine, es war ja früher eine Karte, die Apotheosis, die ist jetzt ein Relikt.
Ja.
Aber dank des Relikts kriegt man halt die Karte. Für mich ist es eine der größten und besten Veränderungen des Spiels.
Ja.
Dass sie von diesem Boss-Relikt-Pool weggegangen sind und diese Ahnen gemacht haben.
Ja.
Weil, und das ist jetzt vielleicht noch für die, die Slay the Spire nicht so viel gespielt haben, also das Einser, die Idee im Einser war, dass nur diese Boss-Relikte die Möglichkeit hatten, dir mehr Energie zu geben. Und dafür hast du dann aber auch in aller Regel einen Nachteil bekommen. Also du hast halt eine Energie pro Runde mehr bekommen, aber konntest nicht mehr schmieden. Oder konntest nicht mehr an Lagerfeuern rasten oder so. Und das Einser drehte sich sehr stark eben um das Abwägen. Eine Energie mehr zu haben, ist sehr, sehr mächtig. Welchen Nachteil möchte ich nehmen? Es gab zwar auch Bossrelikte, die das gar nicht hatten, aber im Kern ging es darum, mit diesen Bossrelikten auch die Möglichkeit eben zu haben, mehr Energie zu bekommen. Und das ist ja aus dem Spiel, finde ich, sehr, sehr stark zurückgedrängt worden, diese Idee.
Genau.
Und ich finde das eine sehr, sehr gute Designentscheidung. Wie siehst du das?
Ich finde das auch super. Zum einen hat man jetzt dann deutlich seltener Runs mit entsprechend viel Energie. Diese Relikte gibt es natürlich immer noch. Und man kriegt dann auch jedes Mal einen Nachteil. Aber ich finde die Nachteile interessanter. Das andere war immer, ne, du kannst keine Tränke mehr haben, du kannst nichts mehr sehen. Nicht mehr sehen, was die Gegner machen oder du kannst dich nicht mehr in Lagerfeuern ausruhen, irgendwie sowas. Und jetzt sind die Nachteile deutlich kreativer. Eins finde ich immer wieder sehr lustig, das habe ich heute einfach auch mal wieder genommen, das ist von dem Ahnen Vaku, die flüsternden Ohrringe. Man bekommt zwar Energie, aber Vaku spielt deinen ersten Zug für dich.
Ja, ist
Das
geil.
ist sehr chaotisch. Wobei ich dann heute mit meinem großen Messerdeck festgestellt habe, nach einer gewissen Anzahl von Karten hört Vaku auf und man kann dann selber weiterspielen. Also dann irgendwann steht dann da, es reicht jetzt. Obwohl ich noch Messer auf der Hand hatte. Und dann konnte ich die Messer halt noch selber spielen. Und ich finde es deutlich interessanter, weil man natürlich jetzt viel mehr Auswahl hat. Und so vom Gefühl her, dadurch, dass ja festgelegt ist, welcher Ahne oder welche von den, oder es gibt jeweils, glaube ich, zwei oder drei Ahnen pro Akt, die, glaube ich, dann kommen können. Ich glaube, zwei. Ist
Ja.
dadurch ja auch nochmal so ein bisschen mehr Balancing drin, welches Relikt man wann bekommt. Und dann können eben auch so Späße dabei sein, wie zum Beispiel, dass man irgendwie so einen Effekt für den Run, für das zweite Kapitel bekommt, aber nach dem zweiten Kapitel ist er dann wieder weg. Ich weiß
Ja.
gerade gar nicht mehr, wie das Relikt war. Ich habe es noch nie genommen, deswegen sehe ich es jetzt hier, glaube ich, nicht.
Also wenn ich es richtig sehe, es gibt halt immer diese Ahnen, aber die haben bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mindestens 10 verschiedene Relikte zur Auswahl und drei von denen bekommst du angezeigt.
Genau, und eins davon wählst du dann aus. Das ist schon sehr cool.
Ja, ich finde eine Sache, und jetzt habe ich wieder das Spiel überanalysiert, aber so ist es halt nun mal, damit müsst ihr jetzt leben, auch dass ihr diese Analyse abbekommt. Ich finde es aus einem Grund sehr, sehr gut, dass man das so gemacht hat. Denn es gab ja schon im Einser auch Karten, die einem mehr Energie für den nächsten Zug oder den übernächsten Zug oder wenn du eine Karte abwirfst, gibt es eine Energie. Gab es ja ganz viele Mechaniken. Und die waren irgendwie extrem redundant ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil du mit vier Energie in aller Regel eigentlich schon in den meisten Fällen gut durch den Run kamst. Also da war, mehr Energie zu haben, war natürlich auch hilfreich, aber es bestand nicht so die zwingende Notwendigkeit dazu. Du konntest sehr, sehr gut auf vier Energie operieren. Und jetzt haben diese Karten, und davon gibt es jetzt auch ein paar mehr, viel, viel zentraleren Wert in deinem Deck. Und ich baue deswegen meine Decks jetzt auch anders. Also ich achte viel, viel mehr darauf, bereits im ersten Akt, dass wenn ich eine Karte sehe, die mir Energie gibt, die ich jetzt auf dem ersten Akt gar nicht so brauche, dass wenn ich jetzt nicht dadurch eine andere Karte, die mich jetzt super voranbringen würde, mir angeboten wird, dann nehme ich bereits die Energiekarte. Weil ich einfach weiß, dass die mir im zweiten Akt extrem helfen wird, wenn ich dann auch mal Karten bekomme, die eben meinen gesamten Mana-Pool bräuchten, um gespielt zu werden, wovon es ganz schön viele gibt. Und das ist das Zweite, was danach kommt. Man macht sich jetzt schon wirklich Gedanken. Nehme ich zum Beispiel als den Eisernen die Demon Form. Nehme ich diese sehr starke Powerkarte, die kostet mich drei. Meistens zu Beginn des zweiten Aktes kann ich die noch nicht wirklich gut spielen. Und da muss ich mich schon fragen, will ich diese Karte nehmen? Und das vom Gefühl her war das im Slay the Spire 1 anders. Da habe ich das viel, viel offensiver nehmen können, weil ich wusste, die Chance, dass ich mehr Energie bekomme, ist deutlich, deutlich höher.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, es ist jetzt auch deutlich seltener, dass man dann auch mal auf die 4 Energie kommt. Also, das ist jetzt wirklich nicht mehr für jeden Run wirklich garantiert und dann passiert das wirklich zumindest bei mir dann häufiger über die Karten. Also das finde ich schon sehr,
Genau.
sehr gut. Das macht es auch wieder etwas Besonderes, dann eben auch wirklich mal, vielleicht auch mal 5 oder 6 Energie zu haben.
Also das finde ich sehr, sehr gelungen, diese Idee. Ich finde es, dass sie insgesamt sehr viele gute Entscheidungen getroffen haben, wohin sie das Design verschieben wollen. Also man merkt ganz, ganz bewusst auch, dass so ein paar Karten, die im ersten Spiel Schwierigkeiten gemacht haben, dass die jetzt woanders sind. Also man findet im neutralen Kartenpool tatsächlich viele Karten vom Watcher. Wie heißt der auf Deutsch?
Die Wächterin.
Die Wächterin, genau. Oder man findet alte Bekannte, die früher im normalen Kartenpool waren, bei den heißen die Neaos, diese ganz besonderen, diese Full Art Karten. Also zum Beispiel die Wraithform vom Silent ist jetzt quasi ein Relikt, was man bekommen kann, weil sie so mächtig ist. Das ist die Karte, die dich mehrere Runden lang unverwundbar macht. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast.
Nee, habe ich nicht auf dem Schirm.
Also die Karte, die war früher eine Karte, die konnte man einfach nehmen. Das war zwar eine Rare-Karte, aber die hat man halt relativ häufig angeboten bekommen. Und der hat einem dann einfach pro, wenn man sie gespielt hat, einfach zwei oder drei Runden lang quasi Unverwundbarkeit gegeben. Und dafür verlor man aber eine Geschicklichkeit jede Runde. Und das ist jetzt ein Relikt. Und das finde ich eine super Designentscheidung. Eine super Designentscheidung. Dass man einfach gesagt hat, okay, wir hatten im ersten Spiel sehr, sehr starke, vielleicht sogar überstarke Karten. Ja komm, lass uns doch daraus ein Relikt machen. Und dass man es halt nur einmal bekommen kann und dann kann das Spiel eine Entscheidung treffen. So erhält man die im Spiel, aber macht sie halt wirklich zu was Besonderem. Ja. Und das sind einfach super Entscheidungen gewesen. Hast du schon alle erweiterten Starterkarten bekommen? Also ich kann es jetzt nur bei den Eisernen sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den anderen es auch gibt, dass man das Angebot bekommt, von einem der Ahnen seine Starterkarte, also beim Eisernen. Genau, also da wird eine der Starterkarten, beim Eisernen ist es Bash, zu einer sehr, sehr starken Karte, die heißt dann Break im Englischen. Die macht dann 20 Schaden für 2 und macht 5 Verwundbarkeit.
Wow. Nee, das hatte ich noch nicht, dass mir da irgendwie, also dann eher, dass das Startrelikt dann eben verbessert wird.
Ja.
Nee, das hatte ich glaube ich noch nicht. Oder eben, dass man die, glaube ich, generell stärker macht, die Schläge. Ich meine, irgendwie sowas hatte ich mal angeboten bekommen.
Ja. Also das hat, ich sehe gerade, vom Regenten hatte ich es auch schon, weil bei dem wird dann, dem seine Starterkarte heißt ja Falling Star. Das ist diese 0 Kosten 2 Sterne Karte, die 7 Schaden, ein Verwundbarkeit und ein Schwach macht. Und die kann man dann zum Start des zweiten Aktes in den Meteorschauer umwandeln, wo sie doppelt so viel Schaden macht und doppelt weak und doppelt Verwundbarkeit auf alle Einheiten aber. Also das sowas scheint es für jeden Charakter zu geben. Ich habe es aber noch nicht von allen Charakteren gesehen. Um ehrlich zu sein, wenn ich es jetzt richtig sehe, sogar nur von 2, ja. Das sind mehr aus Relikte, wenn ich das richtig sehe. Ja, näher aus Relikte sind es. Da bin ich mal gespannt, was noch die anderen so haben, weil das finde ich auch eine super Entscheidung, dass man da eben solche Möglichkeiten hat, Sachen eben aufzunehmen.
Ja, generell, ne, bei den Ahnen, die Entscheidungsmöglichkeiten sind generell sehr interessant. Ganz spannend fand ich auch in Akt 2 dieses Wachsrelikt, also dass man irgendwie so Wachsrelikte bekommen kann, wo man dann 4 Relikte bekommt, wovon dann aber jeweils eins nach, weiß nicht, 3 oder nach 4 Kämpfen dann eben schmilzt, also dann nicht mehr gültig ist. Aber man hat dann eben für die nächsten Kämpfe erstmal ordentlich Relikte.
Ja.
Habe ich auch einmal genommen, war ganz witzig. Aber das Problem ist halt, dass es halt nicht auf Dauer ist. Also in Akt 3 ist es dann allerspätestens ja weg.
Ja, das stimmt. Ja, ich denke, wir haben jetzt so einigermaßen so ein bisschen den aktuellen Status von dem Spiel.
Achso, eins eingefangen.
Ich wollte dir genau das gerade sagen. Was möchtest du noch ergänzen?
Hast du schon mal einen Run des Tages gespielt?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ah,
ich habe heute extra eingespielt. Dann würde ich noch ganz kurz von dem berichten.
Mach mal.
Das war sehr wild. Die gab es ja auch schon bei Slay the Spire 1. Also beim Run des Tages hat man dann eben so bestimmte Bedingungen, die einem den Kampf entweder leichter machen oder schwerer machen. Ich hatte dann heute mal aus Interesse eingespielt und dann ging es mit der Stillen und zwar auf Aufstiegsstufe 6. Ich meine, das war im ersten Teil nicht so. Da waren, glaube ich, alle Run des Tages auf der Standardschwierigkeit. Und hier war es jetzt eben so, dass man auf Aufstiegsstufe 6 gespielt hat. Also egal, ob man den schon freigeschaltet hat oder nicht. Und das fand ich sehr cool, dass sie das machen, weil durch die Fähigkeiten, die es gibt, ist man halt immer sehr schnell overpowered in der Regel. Und da war es jetzt diesmal so, dass man statt dem Startdeck hatte man 10 Kartenbelohnungen bekommen. Also man hat 10-mal aus 3 Karten sich eine Karte ausgesucht, konnte sich also da schon mal ein recht gutes Deck zusammenstellen. Mhm. Dann bei der Modifikator mit drin, dass jede Karte, die dem Deck hinzugefügt wird, man in dreifacher Ausfertigung bekommt.
Oh, wow.
Ja, das heißt, man hatte ein Starterdeck aus 30 Karten, weil da ja schon die Karten in dreifacher Ausführung dazu kamen. Und dann kam noch dazu, dass der Spire von Elite-Gegnern geflutet wird und die bessere Belohnung hinterlassen, was sich darin äußerte, dass jeder Elite dann eine seltene Karte hinterlassen hat. Also seltene
Oh,
Kartenbelohnung.
wow.
Genau, und man konnte hatte dann zum Teil so drei, vier Elite-Kämpfe hintereinander.
Ja, aber bei so einem großen Deck,
Ja, genau. Bei so einem großen Deck hat man natürlich nicht mehr so viele Karten hinzugefügt. Ich hatte dann zweimal angeborene Karten, die ich dann in dreifacher Ausfertigung hatte.
dann wusstest du, was
Und
die erste Hand ist.
genau, ich wusste, was die erste Hand ist. Und bin dann auf ein Messer gegangen. Und das ist dann wirklich sehr, sehr lustig eskaliert. Also, die sind natürlich immer ein bisschen quatschig, diese Runs. Aber es ist ganz interessant, weil an den Lagerfeuern war für mich dann eigentlich klar, okay, ich werde auf jeden Fall immer ausruhen, weil eine Karte aus 30 zu verbessern
Ja.
ist ziemlich nutzlos, weil bis die kommt, ist der Kampf vielleicht sowieso schon vorbei.
Ja.
Genau, aber das war sehr witzig.
Ich sehe, ich schaue mir gerade die Modifier an und das wollte ich mich gerade fragen, aber hier steht's, du konntest keine Karten entfernen.
Richtig, ich konnte keine Karten entfernen, das war gesperrt.
Das war gesperrt, das ist ja.
Ja, also da musste
Ah,
man mit
ja.
dem großen Deck spielen, aber dadurch, dass ja jede Karte dreifach drin war, war es ja dann gar nicht mehr so schlimm eigentlich. Außer eben bei den angeborenen Karten, dass man eben gleich alle drei auf einmal bekommt. Ja, war witzig. Werde ich auf jeden Fall mal wieder machen.
Ja, jetzt wurde, das hast du mir jetzt wirklich schmackhaft gemacht. Das schaue ich mir jetzt dann die Tage auch mal an, weil
Genau.
das habe ich auch früher im Einser einfach nie gemacht.
Ich schon. Also wenn ich mal ein bisschen Abwechslung brauchte, dann war das auf jeden Fall für mich immer ein Weg, das zu machen. Allerdings war es dann auch oft dann halt so, dass es, wie gesagt, man sehr schnell eben overpowered war durch diese Effekte. Könnte ich auch mal schlechte Effekte kommen. Deswegen fand ich es echt cool, dass sie das, dass sie dann einen anderen Aufstiegslevel dann gewählt haben. Ne? Und Sechser ist ja jetzt schon nicht ohne.
Nee.
Das heißt, also es war jetzt auch nicht, dass man so easy durchgeht. Obwohl eigentlich schon, aber man musste manchmal schon trotzdem noch mal ein bisschen nachdenken, was man da macht. Also es war jetzt kein sicheres Durchsliden.
Verrückt. Ja, das habe ich mir jetzt gleich mal gemerkt hier. Sehr gut. Okay, lieber Jan, dann würde ich sagen, wir haben fast genau die Stunde voll. Wir sind heute richtig, richtig gut unterwegs.
Ja.
Ich könnte jetzt ja noch eine ganze Stunde weitersprechen, aber ich denke, das heben wir uns vielleicht dann auf für, was weiß ich, wenn angezeigt wird, dass Slay the Spire 2 vielleicht aus dem Early Access.
Ja, dann sollten wir das nochmal machen.
Dann machen wir das nochmal und vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin. Wir haben ja schon mal einen Run gemeinsam gemacht.
Ich würde mich freuen.
Ja, das da hatte ich auch nochmal richtig, richtig Lust drauf. Ich und du glaubst, du hast ja auch aktuell Urlaub, weil ich habe aktuell Urlaub.
Ja.
Und da werde ich, und das ist ja das Besondere, wenn man Kinder hat, jetzt habe ich weniger Zeit zum Spielen. mal gucken, wie ich zu die Tage dazu komme. Ich werde auf jeden Fall weiter Slay the Spire spielen. Ich denke schon, dass ich dieses Jahr noch die 100 Stunden voll machen werde. Ich denke, das wird von selbst passieren, einfach so.
Naja, wenn du jetzt nach einem Monat 50 Stunden hast, dann wirst du
Ja.
in 9 Monaten sicherlich auch nochmal 50 Stunden
Ja,
schaffen.
bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt demnächst bei mir mal so eine Sättigung kommt,
Ja, die hatte ich ja jetzt
weil
schon.
ja, ich stelle bei mir eine Sache fest und da könnt ihr ja vielleicht auch mal ganz gerne in den Kommentaren dazu schreiben, wie es da euch geht, was euch so anspornt. Ich bin zum Beispiel niemand, also dass wir noch keine Achievements haben, ist mir völlig egal. Achievements interessieren mich fast nicht. Ich habe zwar im Einser mal diesen Achievement Hunt gemacht, aber die hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. Und ich merke auch, dass ich jetzt niemand bin, der unfassbar zwingend diese ganzen Ascensions freispielen muss. Ich mache das jetzt halt so peu à peu, aber das mache ich so vom Spielen her. Mich fasziniert an dem Spiel eigentlich vor allem eher das Erleben der Mechaniken und die selber zu erleben. Nicht, dass ich jemandem dabei zugucke, wie er es erlebt, sondern dass ich es selber erlebe und selber das Deck baue und mir ertüftel. Und da komme ich jetzt langsam an eine Sättigung heran, weil ich jetzt einfach schon relativ viel gesehen habe und auch relativ zufrieden mit dem bin, was ich schon gesehen habe. Und wenn dann mal wieder ein großer Patch kommt, wo sie viel verändern, dann kann es schon sein, dass ich genau deshalb dann wieder viel spielen werde.
Ja, das kann ich mir genauso vorstellen. Und das ist einfach auch super ein Spiel, wo man einfach mal einen Run machen kann. Und dann ist auch erstmal wieder gut.
Ja. Oder halt eben mal mit Kumpels zusammen.
Oder mit Kumpels zusammen, genau. Ich glaube, Multiplayer wird mich das Spiel jetzt noch länger begleiten.
Das glaube ich auch. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich diese Woche noch mal ein, zweimal abends dann, wenn die Kinder im Bett sind, mal noch einen Run mache mit den Jungs zusammen. Einfach weil ich ja weiß, dass auch ich hier nicht auf die Uhr schauen muss, weil ich am nächsten Tag so wahnsinnig früh raus muss. Da darfst du noch mal gerne 0:30 Uhr werden und dann kann man den Run auch noch mal fertig machen. Das ist ja, das könnte Tatsache noch passieren. So, dann würde ich sagen, schauen wir nach vorne. Jan, guck mal,
Ja.
was uns das Bayern noch so bringt. Schön, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
Ja, ich würde noch eine kurze Sache, bevor du
Oh,
abmoderierst, gerne noch ansprechen, weil es gerade
ja.
so schön passt. Und das müsste auch noch der Fall sein, wenn der Podcast rauskommt, wenn er so rauskommt, wie wir es geplant sind. Und zwar läuft gerade bei Kickstarter noch wieder eine Kampagne zum Brettspiel von Slazes Spire.
Das stimmt, ja.
Anlässlich der Erweiterung zur Downfall, welches auf einer Mod von Slazes Spire 1 basiert. Ich finde, die Brettspielumsetzung ist wirklich grandios. Also das ist wirklich ja, mit den Karten, mit den Charakteren, die man eben aus dem Spiel kennt und halt eben haptisch. Und so ein Kartenspiel, finde ich, lebt sehr von der Haptik. Multiplayer im Koop, wie jetzt eigentlich im Koop von Slazes Spire 2, ist wunderbar. Mittlerweile haben sie, glaube ich, die Materialqualität auch hinbekommen, dass die passt. Und die Erweiterung, die es dazu gibt, da schlüpft man dann in die Rolle eines der Monster, zum Beispiel von dem Slime-Boss oder von dem Hexa-Ghost, heißt er, glaube ich. Dann spielt man nämlich mit denen und bekämpft am Ende die einzelnen Charaktere.
Ja, also ich fand die Downfall-Mod schon damals ganz cool. Die habe ich auch ganz gerne gespielt. Also im Slay the Spire 1, die Downfall-Mod. Ich habe Tatsache damals den Kickstarter verpasst und hoffe jetzt dann, das nachzuholen und bin auch guter Dinge, dass ich da zuschlagen werde. Ich bin mir gar nicht sicher, ist denn in der aktuellen Kickstarter-Kampagne auch also das erste mit dabei?
Ja, genau. Also du kriegst das erste, entweder in der normalen Version oder in der Deluxe-Version. Je nachdem, wie viel Geld man ausgeben möchte, kann ich die Deluxe-Version schon empfehlen, weil die wirklich sehr liebevoll gemacht ist. Und das Material da noch wäre nochmal eine deutlich. Also ja, man hat halt eben noch so ein paar höherwertige Materialien, Metallmünzen in so einem schönen Beutelchen, der eben auch so aussieht wie der Beutel in Slazes Spire 1 für das Goldsymbol und so weiter. Eine wunderschöne Händlermatte, wo auch so ein Schnipsel dran ist, mit nichts zu verkaufen. Kann ich sehr empfehlen. Und man kriegt halt eben die Erweiterung dazu. Brettspiele bei Kickstarter, muss man dazu sagen, sind aber teuer. Dafür sind sie dann eben von der Materialqualität her auch wirklich gut. Und das Spiel an sich ist halt auch echt super. Also, sie haben es echt geschafft, Stasis Buyer für ein Brettspiel umzusetzen, so dass man auch mit dem Rechnen der Effekte sich nicht zu Tode rechnen muss, sondern das recht schnell alles abgehandelt bekommt.
Was kostet das? Weißt du es auswendig?
Auswendig weiß ich nicht. Ich kann es nochmal eben ganz kurz nachschauen. Dazu muss man sagen, die Preise sind natürlich immer noch ohne Steuer und ohne Versand. Das kommt dann immer noch oben drauf. Moment.
Ja, ich bin gerade auf der. Ach ja, 149 Dollar. Kann das stimmen? Collector's
Das
Pledge?
kann stimmen, genau. Also. Zack. Genau, also das ist die Erweiterung. Also die Erweiterung alleine kostet 84 Dollar und in der Deluxe-Version dann entsprechend 119 Dollar. Das Grundspiel kostet im Collector's Pledge 159 Dollar und das ist aber, glaube ich, auch schon die aufgewertete Variante. Ich glaube nicht. Doch. Doch,
Doch, das ist
ist
sie.
die aufgewertete Variante. Die kann ich auch empfehlen, wenn man das Spiel häufiger spielt. Einfach durch die Spielmatten, durch die Metallmünzen, durch die Shopmatte ist es halt nochmal, ja, halt hochwertiger. Genau, und man kann dann eben noch so ein paar mehr Sachen dazu holen. Wenn man beide, also das Grundspiel und die Erweiterung haben möchte, ist man bei 268 Dollar.
Schon eine
Das
Stange
ist
Geld,
schon eine
ey.
Stange Geld. Für ein Brettspiel ist es jetzt nicht überteuert für so ein Kickstarter-Brettspiel. Da muss man eben noch bedenken, dazu kommt dann eben noch die 19% Mehrwertsteuer. Und dazu kommt auch noch der Versand inklusive Steuer. Und Versand ist man dann, wenn man beides haben möchte, weiß ich, Collectors Bundle, ist man dann, na gut, geht ja sogar bei $15 Versand plus 19% Mehrwertsteuer. Ja. Also man wird dabei über 300 Euro am Ende landen. Wobei die Angaben in Dollar sind. Dollar ist momentan ja auch nicht sonderlich stark bewertet im Vergleich zum Euro.
Ja. Also, ja. Und wenn man sagt, ich shut up and take my money, genau. Es gibt ein also, Hearts All In für $425 ja, Dollar.
Das muss man sich aber dann wieder ausreden. Da ist halt dann auch viel Kram dabei, der einfach unnötig ist, wie so ein Brettspiel, wie so eine Brettspieltasche.
Weiß ich ja, nicht, ja, ein Koffer.
Oder eine Playmat, die man nochmal darunter legt, das braucht man nicht.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe es, wie gesagt, auf dem Plan, ich habe es aber Tatsache, gut, dass du mich erinnerst, noch nicht gebackt. Ich bin mir Tatsache im Moment nicht sicher, was ich machen werde.
Ansonsten, wenn man sich nicht sicher ist, was man sonst auch machen kann, ist einfach für einen Dollar erstmal beitreten, weil dann kommt man in den Pledge Manager und hat dann länger Zeit, sich zu entscheiden. Da kann man dann eben das Spiel hinzufügen. Den Dollar, der wird dann da auch mit verrechnet. Sollte man sich dann entscheiden, das Spiel nicht zu kaufen, dann ist der Dollar halt weg. Ja, genau.
Das ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die Downfall, also ich denke im Moment liebäuglich so ein bisschen mit der Collectors Edition vom Urspiel, weil ich glaube, das reicht für mich aus. Ob ich die Downfall-Mod brauche, das glaube ich eigentlich nicht.
Okay.
Aber gut, mal schauen. Mal gucken. Sehe ich dann, wenn es soweit ist. 9 Tage hat es noch offen. Das also Aufnahme heute, 30.03. Ich denke, 9 Tage hat man noch. Wenn dieser Podcast erscheint, sind es dann ungefähr noch 4. So, Jan, möchtest du noch etwas ergänzen?
Nee, jetzt bin ich tatsächlich durch. Jetzt darfst du endlich abmoderieren, sorry. Aber das einfach nicht so gut reingepasst.
Ja, das stimmt.
Und das Thema Brettspiel kommt ja bei MCNZ im Moment noch sehr kurz. Dann musst du die kurze Stunde einmal nutzen.
Da hast du völlig recht. So, dann hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmen konntet hier von unserem kleinen Bonus-Podcast. Hoffentlich das nächste Mal wieder zu dritt. Wir hoffen, dass wir das organisiert bekommen mit dieser verfluchten Zeitverschiebung, die uns da Adrian aufgebürdet hat. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir demnächst mal wieder einen On-Rogue machen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Bonusfolge. Kommt doch zu uns ins Forum und diskutiert mit über das tolle Slay the Spire 2 und wie so eure Erfahrungen sind. Und vielleicht hören und sehen wir uns ja dann auch mal wieder auf YouTube, wenn Jan und ich uns gemeinsam in den Turm stürzen, um den Architekten zu Fall zu bringen. Euch eine schöne Zeit, wann auch immer ihr das hört. Einen schönen Morgen, einen guten Abend. Jan, dir wünsche ich einen noch hervorragenden Urlaub.
Wir gleichfalls.
Sehen uns. Macht es gut. Ciao.
Tschüss.